Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu Tischlein deck dich Nummer 92. Ich bin Simon am Mikrofon, begrüße euch ganz herzlich und schwungvoll und kann hier offenlegen über meine Jouissance, meinen Podcast genießen, dass ich ja schon wieder zum vierten Mal in Folge zum Podcast-Mikrofon greife, das angrapsche, um die Konkurrenz-Podcaster zu unterwerfen, ja, wie ich da sagte. In der vorletzten Folge oder in irgendeiner Folge. Aber ich hau einfach so viel raus, dass keiner mehr nachkommt und alle einsehen müssen. Ja, das ist der wahre Podcast. Dagegen ist alles andere nur Schall und Rauch. Ich muss heute ein bisschen schnell machen. Heute ist also Donnerstag, der 2. Juni und nachher ist noch Yoga. Immer Donnerstag, das habe ich schon ein paar Mal gefehlt. Aber machen wir hier noch ein paar gedankliche Yoga-Übungen. Was vom letzten Mal übrig blieb, ja, das war ein bisschen ambivalent, über die Klimabewegung kritisch zu werden, zu lästern, oder wie sagt man, dass ich, ja, aber was ich aus Robert Fallers Text herauslasse, ist ja, dass diese Eifersucht oder der Neid, die sind immer das eigentliche Hindernis auf dem Weg zu dem Ziel, das sie vorgeblich nur anstreben. Genauso beim Klimawandel. Die Klimaaktivisten, die Klimaradikalen, auch die Wissenschaftler, Scientists for Future, etc. Ja, diese Leute, die ihr Leben der Klimarevolution verschrieben haben, geben vor, dass es ganz in ihrem Interesse liegt und alles Mögliche getan werden muss, um unsere klimaschädliche Produktionsweisen zu überwinden. Dabei ist diese Haltung, diese paranoische, erbarmungslose, erbitterte Haltung eigentlich das größte Hindernis auf dem Weg dahin. Denn wenn sie so weit kommen würden, mal die Dringlichkeit, die Wichtigkeit ihres Klimathemas für einen Moment zu relativieren und zu überlegen, was gibt es für politische Konzepte, um was geht es überhaupt in der Politik oder was gab es da in der Geschichte für verschiedene Parteien, Interessensgruppen, von denen zum Beispiel Marx geredet hat, den Proletariern und den Bourgeois. Da könnte man dann hinkommen und sich also zu einem wirklich politischen Konzept aufschwingen, sich da Gedanken zu machen als Bewegung, da gesellschaftlich was anzustoßen. Stattdessen aber wird sich auf diesen paranoischen Standpunkt gestellt. Das Ideal ist nicht mehr irgendwo in der Distanz, wo wir es erreichen können, wo wir sagen können, da müssen wir es auf den Weg machen, sondern es ist genau hier, genau jetzt sagen wir ja, das ist das 1,5 Grad Ziel und es kann gar nicht angezweifelt werden. Deutschland muss klimaneutral werden und was das dann bringt, sehen wir dann. Aber es kann jetzt ja von keinem normalen Menschen mehr bezweifelt werden. Das ganze CO2 weg muss, die Klimaneutralität muss hergestellt werden. Und es ist einfach lächerlich, ich muss hier auch ganz klar so persiflieren, weil es passiert doch nichts. Es läuft doch alles so weiter. Ich bin an der Revolution interessiert, aber selbst nur eine Revolution in der Parteienlandschaft könnte man ja erwarten, wenn das Klimathema die Gesellschaft tatsächlich so bewegen würde, wie sie es vorgibt in ihrem Überbau aus den Medien und Fernsehsendungen. Da, ja, vorgeblich erschüttert es die Gesellschaft ganz doll, was die Klimaaktivisten da seit 2019 machen. Und beeindruckt alle ganz toll. Aber an der Wahlurne sieht man ja keine Veränderung. Das überrascht auch niemanden. Alle wissen schon, ja, am Ende wollen wir unser Leben doch genau so weiterleben und dafür keine Einschnitte hinnehmen. Und nur die Gutgestellten, die besser gestellten Journalisten in den oberen Etagen, die verschreiben sich dann dem Klimaaktivismus, was ja nicht schlecht sein muss, diesen Impuls aus der Basis der jugendlichen Fridays for Future Bewegung aufzunehmen, aber naja, also wirklich Politik, wirkliche neue Ziele, Entscheidungen Konzepte kommen dabei nicht rum. Und damit sind auch alle ganz zufrieden. Die Klimaaktivisten können ja immer so weitermachen und haben ja immer weiter diese Position, dass sie da auf der moralisch richtigen Seite stehen können und darauf hinweisen können, dass jetzt doch eigentlich mal so viel zu tun wäre. Und ja, das ist nun mein Punkt, wo ich sage, ja, Leute, es ist doch auch menschlich, auch ich bin in dieser Trägheit gefangen, immer wieder mit der Zufriedenheit mit dem Status quo. Nur wenn man wirklich daran interessiert wäre, was zu ändern, könnte man sich fragen, was müssen wir denn ändern? Und dann ist das der Erhalt der Erde und des Klimas wirklich die vordringlichste Aufgabe jetzt? Oder eben die Entmachtung der Bourgeoisie-Klasse? Denn wenn wir es unter den jetzigen Randbedingungen schaffen, gegen den Klimawandel wirklich effektiv anzugehen, ja toll, aber danach bleibt ja, wie ich in diesem Klimatext schrieb, eine Erde, die einfach nicht mehr lebenswert ist, wo wir zwar weiter überleben können, aber wem dient dieses Leben? Nur der Bourgeoisie. Und wir sind täglich darin gefangen, diese Waren zu produzieren, auf ihr Geheiß und uns so zu verknechten. Die Bourgeoisie-Klasse, die vielleicht noch nicht mal so als physische Klasse existieren muss. Natürlich gibt es Individuen, die so unfassbar reich sind, aber auch da ist es vielleicht nur eine Hülle, und es geht in Wirklichkeit um das anonyme Gesetz des Kapitals, das Dollarzeichen, das dort prangt und den menschlichen Verstand ganz unterwirft. Dieses Fanal der Unterdrückung durch die Drohung, ohne Kapital wird es gar nicht gehen. Aber es ist andersrum, ohne Proletarier wird es fürs Kapital gar nicht gehen. Und das werden wir dem eben lernen. Gut, aber ich will doch eigentlich die Klimabewegung nicht so viel kritisieren. Es ist schon ein bisschen lächerlich, was ich hier betreibe. Seit 2020 bin ich auf diesem Pfad, die Klimabewegung doch verstehen zu wollen und doch sagen zu wollen, jawohl, da ist ja doch was dran. Und es geht, wenn ihr genau aufgepasst habt, dabei auch um die Liebe. Aber das ja, will ich hier nicht explizieren, weil ja, manche Dinge können auch verschwiegen werden, indem man einfach zu viel sagt und so viele Podcasts produziert, dass kein Mensch sie mehr alle anhören kann. Und auf diese Weise verschweige ich euch, glaube ich, manches. Ja, Leute. Also, diese eine Person, was würde sie von meinen Thesen denken? Würde sie sich überhaupt anhören oder wäre gekränkt? Wird diese düstere Zeichnung der Rolle der Klimabewegung in der Gesellschaft? Naja, also, es gibt irgendwie keinen Weg, da zusammenzufinden, habe ich das Gefühl. Solange ich drüber nachdenke, was ist das nun mit dem Klima? Ich verstehe es nicht. Ja, aber dann machen wir doch einfach weiter hier mit der Liebe. Dann mache ich hier nämlich weiter mit dem Thema. Und zwar, die Pimmeltheorie hatte ich schon mal angesprochen, deshalb lese ich das jetzt am besten vor, auch wenn es ein bisschen ambivalent ist. Ein schönes Wort, ambivalent, das ich immer benutze, wenn ich sage, dass mir etwas unangenehm ist, peinlich und ich es am liebsten verschweigen würde. Aber hier muss ich es doch explizit werden lassen. Ich habe auch gerade nochmal in meinen Roman Rio reingelesen. Damit Fremde nicht mit fremde Gebiete verschmolzen. Ja, ich denke, da können wir dann doch haben. Auch kann ich irgendwann doch weiter vorlesen. Es wird aber, glaube ich, wichtig sein, nicht meine Überlegung wie in Folge 77 zu folgen und zu sagen, wir lassen den Südamerika-Teil dann weg und Lia kehrt einfach nach Deutschland zurück, sondern es ist eher schon die Kommune, das Zentrum dieser revolutionären Geschichte. Und die Betrachtungsweise ist sehr wichtig, dass wir hier also die Perspektive aus dem globalen Süden haben, obwohl da auch eine gewisse europäische Perspektive drin ist, weil Lia ja von dort kommt und andere Weltenbummler auch dann dort stranden, in der Kommune in Brasilien oder in Argentinien. Aber trotzdem ist wichtig, dass dieser Ort erstmal da außerhalb des großen Zentrums des kapitaldiktatorischen Systems ist. Dieses Zentrum, das in Europa, USA, ja, Europa und USA ist. Und vielleicht noch Japan, Australien, das sind kleinere Gebiete, ja, aber sind letztlich nur angehängt an diese Lokomotive der USA, und Europa macht sich ja selber so gern so klein und will gar nicht wahrnehmen, dass es eigentlich schon größer ist, zumindest zahlenmäßig, als die USA. Von der Bevölkerung. Also ja, das ist wichtig, von da aus das betrachten, und wie kommt da eigentlich das Klimathema an? Ja, ich denke schon, dass die Leute da auch bewegt, dass Fridays for Future ja auch eine globale Bewegung ist, was sehr schön ist, da zu sehen, dass auch die Jugendlichen aus Afrika, aus Südamerika sich dafür begeistern, aber trotzdem stimmt natürlich, was Lasbeck sagt, erstmal, ja, ist es ein Phänomen im globalen Maßstab der oberen Mittelschichten, erst dann, wenn alle nötigen Bedürfnisse gestillt sind, kann man sich auch über die Umwelt und über das Klima und was kommen wird irgendwann durch einen Klimawandel in ein paar Jahrzehnten, irgendwann kann man sich darüber Gedanken machen. Und ja, Länder wie in Brasilien, da gibt es natürlich noch andere Umweltprobleme, die jetzt einen viel direkteren Einfluss auf die Bevölkerung haben, wie beim Minenbau, wo diese eine Mine auch in Peru oder ich weiß nicht, in Brasilien, ja, kommt es da jedenfalls immer wieder zu Unfällen, Überschwemmungen, Dammbrüchen oder ja, was ist das? Aber ja, das mit dem Klima als obersten und wichtigsten Thema, das ist für mich nur psychoanalytisch zu erklären, sage ich ganz klar. Deshalb dieser Fokus auf die Paranoia, aber damit will ich ja nicht die wunderbaren Klimaaktivisten so gering schätzen und noch pathologisieren, sondern ganz normal, wir sind ja alle heutzutage krank, wie wir da auch bei Marlon Kohn gelesen haben. Man hat gar nicht mehr die Wahl, auf welche Weise lässt man sich kaputt machen, aber nicht mehr, ob man sich kaputt machen lässt, qua Teilhabe am Markt. Also ja, da muss ja jeder irgendwie hin, sich auf diese Weise vergesellschaften in diesem liberalen Kapitalsystem. Es gibt gar keinen Zweifel, es ist halt so, und deshalb sind wir alle krank, auch ich, gibt es dann zu, psychische Krankheiten, ja, vorne und hinten, auch bei mir völlig normal, und das ist ja nur eine ganz kleine Wahrnehmungsschwäche vielleicht, was ich hier sage, mit der Klimaparanoia, dass man es da so wahrnehmen kann, ja, es gibt viele Probleme auf der Welt, aber wir wissen nicht die Lösung, aber bei dem Problem ist zumindest ganz klar, ja, die Temperatur steigt, die Hockeystick-Kurve, die zeigt nach oben, und wenn das so weitergeht, dann weiß ja wirklich jedes Kind, ja, da wird was passieren, da werden Auswirkungen kommen, die kennen wir gar nicht, aber das ist ja klar, Temperatur geht hoch, klar, tausende Auswirkungen, irgendwo an den Polen schmilzt das Eis und so weiter, also wir wissen es nicht, was könnte da passieren, Dürreperioden, Wüsten breiten sich aus, etc., man denkt sich einfach, ja, wenn wir schon die anderen Probleme nicht lösen können, immerhin kann man doch hier mal klar sein, das Überleben ist jetzt gefährdet, aber das ist so ein schönes, naives Spiel, und deshalb spielen die Jugendlichen das ja auch sehr gut und sehr unterstützend, sage ich. Sie sind eben die letzten Normalen, die letzten Leute, die noch normal sind und die eigentlich entflößen, wie abnormal ihre Eltern und die restliche Gesellschaft ist. Dass sie sagen, ja, wenn diese Gesellschaft daran interessiert ist, Probleme zu lösen, wenn die Politik was lösen kann, hier wäre es ja wirklich mal nötig. Hier ist nicht mehr langes Diskutieren, parteipolitisch Lagebildung nötig, sondern es ist doch ganz klar, wir als Menschheit stehen auf dem Spiel, ist doch ganz klar, also da, ja, muss man parteiübergreifend zu der Ansicht kommen, da muss was getan werden. Und das ist so dieses Naive, weil natürlich für einen Marxisten klar ist ja, dass die Menschheit auf dem Spiel steht. Das ist für das Kapital keine Kategorie, das ist doch scheißegal, ob die ganze Erde noch ausgerottet wird. Es geht um diese Zahlenkolonnen, die Profite, die Prozente. Solange die stimmen, ist auch eine völlig leere, verwüstete Erde völlig in Ordnung und im Rahmen des Akzeptablen für einen Kapitalisten. Also, wer das begriffen hat als Marxist, der wird da sagen, ja, wer so rangeht mit diesem Protest, mit diesem Aktivismus an die Gesellschaft, der ja, macht da schon was Interessantes, aber er kann vielleicht die Gesellschaft so entlarven in ihrem Zynismus, in der Tatsache, dass sie nichts auf Menschenleben gibt, dass unter der Entscheidung von der Regierung Millionen sterben und die das einfach so hinnehmen müssen. Dass der bürgerliche Staat jetzt bei Corona sich suggeriert, als wollte er Menschenleben schützen, oder dass er auch von fehlgeleiteten Kommunisten dann kritisiert wird, weil er angeblich in Deutschland die Menschen nicht so sehr vor Corona schützt wie in China. Aber ja, das ist dann eben, was da sich dieser Staat leisten kann. Hier mal zu sagen, da schauen wir auf ein paar tausend Menschenleben, die nicht sterben sollen wegen diesem Virus. Aber eben nur, weil er an anderen Stellen sagt, da ist uns egal, dass da Millionen Menschen sterben, die deine Produkte herstellen oder die Rohstoffe aus den Minen rausholen in Peru, in Argentinien. Die Leute sterben dann halt bei einem Unfall oder sterben früher wegen Vergiftung mit Gasen oder Wasser. Und ja, wegen allen möglichen Kriegen, wegen Hunger sterben Leute, wegen behandelbaren Krankheiten gegen die Impfstoffe, deutlich wirksamere Impfstoffe, so wie ja, man sich einen Impfstoff vorstellt, nicht wie die Corona-Impfstoffe. Also extrem viele Krankheiten, die man eigentlich, gegen die man die Leute besser schützen könnte durch Impfung, durch medizinische Behandlung. Und die müssen aber alle sterben. Da werden also Millionen jedes Jahr dahingerafft, weil unsere bürgerliche Regierung sagt, ja, so ist es richtig. Und wir stehen hier am langen Hebel des Kapitals auf der Seite der Ausbeuter und mag ja sein, dass da was dran ist, dass wir die anderen ausbeuten. Aber ja, schlimmer wäre es ja, wir würden auf der anderen Seite stehen. Deshalb wollen wir doch jetzt nichts ändern an diesem System. Das ist das dialektische Denken, worin sich der Geist dieser Leute erschöpft, die Liberalen, die diesen Staat betreiben, sagen, ja, wenn es anders wäre, dann würden wir ja unten sein. Es kann nur so sein, dass einer unten, einer oben ist. Da kommen wir eigentlich wieder zum Sex, ja. Auch beim Sex gibt es auch andere Positionen, andere Stellen, die vielleicht wohl interessanter sind. Genau, ich glaube, da habe ich jetzt wirklich alles gesagt. Oder wie? Ja, also, man will so diesen Staat entlarven. Und das ist den Klimaaktivisten auch gelungen, sage ich mal. Ja, aber es wäre dann jetzt wirklich an der Zeit, diese Bewegung vielleicht nochmal zu überarbeiten in den Prinzipien und uns hier nochmal in die innere Theoriearbeit zu gehen und zu hinterfragen, wo führt uns das hin? Was wollen wir eigentlich? Was ist zu tun, wie Lenin schrieb? Und ich kann auch dieses ja, Manifest dann irgendwann liefern, das ich in Folge 19 angekündigt hatte. Nur was so schwierig, mich da durchzubeißen mit dieser ja, inneren Widerstand gegen die Dringlichkeit des Klimathemas, die ich eigentlich nie einsehen wollte. Außer gut, machen wir weiter. Aber nein, diese Pimmellust, ja, um die kommt man ja doch nicht rum. Auch die Frauen haben ihre Vaginalust oder ist die Lust eher kommt doch kein Mensch wirklich herum, auch wenn sich das Phänomen der Asexualität ausbreitet, wie Robert Pfaller beschreibt. Aber ja, schauen wir doch einfach mal hier drauf, bitte. Und das ist schlimm. Ja, sage ich ganz klar. Leute, schaltet lieber ab. Genau, Trigger Warning hier. Es ist schlimm. Es ist nicht nur sexuell aufgeladen. Es ist auch rassistisch. Ja, um das herrschende rassistische System offen zu legen, zu demaskieren, braucht es eben ja die Offenlegung des Genießens, zu dem uns dieser bürgerliche Staat erzieht. Der sagt ja auch, ja, du kannst da hinreisen nach Antigua, reist doch in die ganze Welt. Die Deutschen reisen ja auch sehr gern, immer wieder trifft man da Deutsche im Ausland an, natürlich auch, weil sie reich sind, aber vielleicht ist auch einfach die Reiselust so ausgeprägt bei den Deutschen. Ja, immer wieder viele deutsche Touristen, aber der bürgerliche Staat sagt uns ja, uns Europäern, ja, Deutsche, Franzosen, reist doch an die alle Welt und schaut euch das ruhig an. Da seht ihr ja, wie viel Elend es gibt. Es kann also eigentlich politisch nicht so schlimm sein. Die Leute wie Marx oder die Revolutionäre der DDR wie Ulbricht, der den Staat damals 1950 dann aus der Taufe gehoben hat, aus dem Gedanken ins Sein gesetzt hat. Die Leute haben ja wohl ein bisschen übertrieben, sagt uns der heutige bürgerliche Staat. Also komm, niemand kann doch behaupten, dass es so schlimm wäre, dass man hier ganz auf Konfrontationskurs gehen müsste mit diesem Wirtschaftssystem und gleich schon die Kapitalisten enteignen. Also nein. So ist also dieses staatlich verordnete Genießen, das uns sagt, ja, sieh dir an, wie weit die Welt, wie weit verteilter das Elend ist. Und da kannst du dich überlegen fühlen gegenüber dem Afrikaner. Ja, sagst du dir, da gibt es vielleicht auch ein paar Afrikaner, die auf deinem wirtschaftlichen Niveau sind, so viel Einkommen erwirtschaften können. Aber die ganz große Masse bleibt deutlich drunter. Selbst wenn man den Wechselkurs, diese Verschiedenheiten der Kaufkraft der Währung rausrechnen würde, kannst du dir immer noch sagen, wow, die Afrikaner werden es nie zu was bringen. Und ich stehe doch immer noch oben. Da fühlt sich der Kleinbürgerliche, der Proletarier aus Deutschland, aus Europa, der eigentlich noch nicht mal ein Kleinbürger ist. Ein Kleinbürger ist ja der Gemischtwarenhändler oder der seinen eigenen Supermarkt besitzt. Aber ja, der Kleinbürger, der einfach das Mindset des bürgerlichen Kapitalisten übernimmt und glaubt, er würde von der Politik dieser bürgerlichen Klasse auch so profitieren und das sei direkt auf einer Wellenlänge mit seinem Interesse. Aber ja, dieses Interesse bringt also gegen den Afrikaner in Stellung. Nun aber, Ich lese diesen Text einfach mal vor, weil ich hatte ihn schon mal in einem spanischen Podcast vorgelesen. Meine Freundin war da nicht so amused. Und ich habe diesen Podcast auch noch gar nicht veröffentlicht bis jetzt. Aber jetzt wollte ich mal ausprobieren, wie klingt das Ganze auf Deutsch. Ich habe hier also versucht, alles zu reduzieren aufs Biologische, aufs ja, das erinnert auch ans Klima oder an die heutige Wissenschaftsauffassung. Und deshalb wollte ich da auch sagen, komm, reduzieren wir alles aufs wirklich schon gar Obszöne, aufs viel, viel zu simplizistisch Untergebrochene. Und von was Lacan, der Psychoanalytiker, immer redet, ist ja die Macht des Signifikanten, des Wortes, das, sobald etwas ausgesprochen ist, entwickelt es eine eigene Macht. Das ist natürlich auch eine Lehre für den Podcast hier. Das Wort ist so wichtig und der Inhalt so unwichtig. Es geht nicht darum, was wolltest du da reinlegen, sondern hast du erstmal das Wort ausgesprochen, dann erfasst dich der Charakter dieses Wort und legt wiederum was in dich hinein. Und dieses Wort ist viel mächtiger als sein eigentlicher Inhalt. Das ist so Lacans Diktum, der Macht des Signifikanten. Das habe ich hier nur kurz notiert am Eingang. Dann also, Reduktionismus. Alles ist biologisch unterfüttert. Jetzt kommt eine Stichpunktliste. Die Pimmellust ist die supreme Lust. Gut. Ich kann das vielleicht hier immer mit Zahlen vorlesen. Also das war jetzt Punkt 1. Erstens. Die Pimmellust, die supreme Lust. Zweitens. Wer meinen Stab reibt, der tut mir Gutes. Drittens. Dagegen kann ich mich gar nicht wehren. Willenlos bin ich den anbrandenden femininen Kätzchen ausgesetzt, die mich verführen wollen. Nächster Punkt. Wir alle sind nur so hier. Nur manch die westliche Welt denkt sich, wer garantiert mir diese Werte, diese Größe zwischen meinen Beinen? Der westliche Mensch ist besessen vom Sex, den er leider immer seltener genießen kann, aufgrund der sozialen Barrieren, die in einem kapitalintensiven System zwangsläufig zwischen den konkurrierenden, sich selbst verwurstenden Individuen entstehen. Der westliche Macker also fragt sich, wer garantiert mir immer über den großgewachsenen Afrikaner oder den wuseligen Asiaten überlegen zu sein? Ah, fällt ihm ein, das Kapital, das mir seinen unsichtbaren Blowjob angedeihen lässt. So lehnt er sich zurück und denkt, jetzt müssen wir nur noch sicherstellen, dass dieses Kapitalsystem wirklich bis in alle Ewigkeit gilt und der Afrikaner mich also niemals überholt. Sechstens. All diese unbewussten Schlüsse, mittels derer der westliche Macker seine Gefolgsamkeit gegenüber dem US-Imperialismus rechtfertigt, beruhen letztlich auf der Illusion, wir könnten uns sowieso nicht gegen unsere sexuelle Determinierung wehren. Wir seien einfach ausgeliefert und jede Anstrengung, dem rohen Trieb zu widerstehen, sei vergeblich. Das stimmt auf gewisse Weise. Ja, der sexuelle Trieb ist stark. Nur müssen wir daraus eben nicht schließen, dass es etwas Irreduzibles in uns gibt, das ganz klar macht, was unser Nutzen, unser Ziel sein müsste. Kurze Anmerkung, dieser sechste Punkt ist der dunkelste darin. Die anderen sind relativ klar. Ich behalte mir den vor zur späteren Kommentierung. Machen wir hier gleich weiter im Anschluss mit Punkt 7. Aber ja, es ist so schön zu sagen, in diesem Punkt 6, ja, machen wir uns nicht vor, wir würden da den Nutzen oder das Ziel kennen, dass dieses sexuelle Trieb hat. Was soll es sein, so glücklich zu sein in einer Beziehung? Oder ist es nur das Biologische mit dem Vollzug des Geschlechtsakts und irgendwas dazwischen? Oder, also, es gibt nicht dieses Irreduzible, auch nicht diesen Geschlechtsakt. Siebtens. Denn das Ziel der Vagina ist für den Mann die Wurst, mit der er weiter geködert wird. Denkt bloß nicht an Revolution, denn es könnte noch viel übler werden. Jeder materielle Verlust ist doch vernachlässigbar gegen die Vorstellung, irgendwann keinen Zugang mehr zu einer kuscheligen Vagina zu haben. Bei dieser Ressourcenverteilung außen vor zu bleiben. Ressourcenverteilung. Achtens. Die USA, die bewiesenermaßen den größten Pimmel von allen haben, garantieren uns Schutz und Wohlstand, wenn wir uns nur in ihre Arme flüchten. Ihre Verbündeten unterstützen, auch wenn sie wie Saudi-Arabien ganze Völker abschlachten, und ihre Feinde bekämpfen, auch wenn sie wie Russland die Hälfte unserer Energie liefern. Neuntens. Der sexuelle Kommunismus tut Not, damit die armen, getriebenen westlichen Macker nicht mehr diese aggressive Außen- und Wirtschaftspolitik mittragen müssen, nur weil sie so schwer an der Bürde ihres Phallus und seines symbolischen Gehalts zu tragen haben. Er symbolisiert Macht, aber in diesen feministischen Zeiten soll der Mann doch keine Macht über die Frau ausüben. Wie kann er sich anmaßen, ihr mit seinem Ungetüm zu Leibe zu rücken? Und mit dieser Frage endet dieser Text, diese Aufzählungsliste. Der Text aber geht noch weiter, nur in diesem ganzen Text liegt wirklich eine Ekstase. Die Aufwallung aller körperlichen Säfte geht der Produktion dieses Textes, glaube ich, voraus. Ich kann mich noch erinnern, ich da saß in einem Café und einfach daran dachte, alles runterbrechen jetzt, nicht mehr lang fackeln, seien wir auch mal reduktionistisch. Denken wir an die supreme Lust. Ich will gar nicht so viel sagen. Also es versteht sich von selbst, dass dieser Text einen gewissen Widerwillen auslöst. Und vielleicht nur noch zu diesem Punkt 6, weil ich das andere ist ja alles klar. Natürlich ist man gefolgsam gegenüber dem US-Imperialismus und man glaubt wiederum zu wissen, die hätten den größten Pimmel, was ja noch nicht mal so ist. Im übertragenen Sinne soll das also heißen, die hätten diese wirtschaftliche Potenz, es würde gar nicht gehen ohne den amerikanischen Kapitalismus. Natürlich geht es doch, wenn wir nur mal die Macht übernehmen wollten und die Bourgeoisie stürzen wollten. Nicht nur diese vorgebliche politische Klasse, die im Parlament sitzt, die ist ja nicht mal die politische Klasse. Das sind ja nur ein paar Hampelmänner, die da ihre Politik, die Politik der Bourgeoisie absegnen und kurz noch die Hand heben, damit alles seine Richtigkeit und bürokratische Ordnung hat. Aber die wirkliche politische Klasse sind die Bourgeoisie oder im Sozialismus wie in China, die Kader der Sozialisten der Kommunistischen Partei Chinas. Ja, und das also metaphorisch genannt mit dem Phallus der USA, der da angeblich der größte ist, weil wir halt auch gedanklich heute so träge sind an alten Gewissheiten, Doktrinen festhalten wollen. Genau, das ist nicht so interessant. Das Imperium wird irgendwann auch stürzen, lieber früher als später. Aber dieser Punkt 6, gut, da kann ich mich auch nur wieder auf Lacan stützen. Ja, der Trieb ist was Dunkles. Was ist der Trieb überhaupt? Ist der sexuelle Trieb so die Quelle für alle anderen Triebe auch? Ich weiß nicht, ich kenne mich auch nicht so gut aus. Hab nur ein bisschen Lacan gelesen, ist nun mal, wie gesagt, wie ich ja auch euch ans Herz legen will, wichtig, die Klassiker zu lesen. Lacan, Marx, Engels und was da noch geben mag. Also diese Leute haben Theorien aufgestellt, die sich gehalten haben durch die Zeit, eben weil sie in sich den Kern, die Anlage zum Klassischen trugen. Einfach so klassisch war, dass keine Kritik mehr ihnen was Sinnvolles beifügen konnte, sondern sie ihre Kritik, die vielleicht mal möglich war, einfach schon integriert haben, vorweggenommen haben, integriert haben in ihr Werk. Aber nun, ja, das mit dem Sex ist nicht einfach zu bestimmen. Also nichts Irreduzibles, keine Determination. Es ist eine Lamelle, wie Lacan sagt, ein körperloses Organ, das wie mit der Geburt einem zugeteilt wird und da unter der Haut sitzt und umher wandert. Das ist ein charakteristischer Punkt der Lamelle natürlich, dass sie wandert, dass sie nicht ständig am gleichen Ort ist und zu verschiedenen Zeiten uns eine Anwandlung, ein Anfall einer Gefühlsaufwallung ergreift und man sich dann so vom erotischen Feuer ergriffen fühlt. Auf der anderen Seite ist man ganz ruhig und gelassen und würde gar nicht verstehen, was hat das auf sich mit dieser supremen Lust. Angeblich soll die mich so sehr erregen. Genau. Dann das Ziel der Vagina ist für den Mann nur so ein Köder, aber genauso kann man die Perspektive hier unten aus also weiblicher Perspektive schauen. Auch für sie ist also das Sexuelle etwas, womit man die Leute noch ruhig und zufriedenstellen kann und sagen kann, aber dann schau doch mal, immerhin hast du noch das. Du kannst hier Hausfrau sein oder kannst Mutter werden. Das kann deinem Leben Erfüllung geben. Dann brauchst du ja nicht mehr an die Emanzipation zu denken. Die feministische Befreiung der Frau, dass sie für sich selber sorgen kann und nicht mehr von einem Mann abhängig ist, wie sie auch heute noch ist, was leider auch ein großes Hindernis in der Liebesbeziehung ist, wie Eva Illus schreibt. Auch wenn man nicht die völlige Gleichbeschaffenheit erreichen kann, wie Peter Hacks schreibt, aber trotzdem ist es ein Problem, wenn dann durch Geburten Frauen so sehr benachteiligt sind, dass sie dann vom Beruf länger Zeit ausfallen und es da kein Pendant bei Männern gibt. Es kulturell so akzeptiert ist, weiterhin, dass der Mann da sich nicht so intensiv um sein Neugeborenes kümmert oder sich da nicht erstmal einige Monate oder Jahre frei nimmt vom Beruf. Ne? Gut, das sind diese Ungleichheiten, aber das wollte ich hier nur, um das auch wirklich symmetrisch zu gestalten. Ja, da gibt es natürlich Unterschiede in diesen Perspektiven dieser zwei Geschlechter. Ja, reden wir hier nur über die zwei, auch wenn es sicher andere gibt, die genauso wertvoll sind. Aber da kann man also durch diese Vorzeichnung einer eingeübten, gesellschaftlich normierten sexuellen Beziehung kann man von der eigentlichen Notwendigkeit, die materiellen Verhältnisse zu verbessern, ablenken und ja, die ökonomischen Triebwerke unserer Gesellschaft umzugestalten, scheint dann eine nachrangige Aufgabe. Wenn doch jeder einfach so glücklich werden kann und der Sex, die Sexualität, wie Nietzsche im Zarathustra schreibt, das Gartenglück der Erde ist. Ein Glück, wo man einfach nur rausgehen muss in den Garten und sich das pflücken, was reif ist. Eben auch nicht das ganze Jahr rum. Das sind immer wieder diese Phasen der Wollust auch, die kommt da in Schüben. So auch, wie halt die Obstbäume da wachsen im Sommer. Irgendwann die Früchte reif, aber es ist so einfach da. Man muss nicht weit weggehen, es gehört noch zum Haus dazu und ist trotzdem irgendwie schon draußen irgendwie fremd. Stellt eine Schnittstelle da zu unserem Nächsten. Es ist was Soziales, was Sozialistisches im Kern dieser Sex. Deshalb hieß es ja auch in meinem Gedicht damals in Folge 70, der feige sozialistische Gedanke an die Realisierungsmöglichkeit der Liebe, der reißt mich aus meiner Träumerei. Irgendwie so ging dieser Vers, dass nämlich immer wieder, wenn man so vor sich hin träumt, und einfach vielleicht nur wegen dem Gedicht bei der Arbeit eine Kollegin betrachtet, die einem gefällt, aber dann denkt man schon wieder, ja, wer ist eigentlich realisierbar, eine Liebesbeziehung zu ihr? Und das ist dieses feige Sozialistische, wie ich da schrieb. Warum feige? Naja, weil es, weil man sich dadurch nicht den Moment ausliefert, der einen so mitreißt. Die Liebe bringt eigentlich das Chaos in ein. Für das Chaos ein ins Universum, das viel zu wohlgeordnet und ja, harmonisch darlegt. Aber da will man gleich schon wieder die Ordnung des Denkens reinbringen. Also ich überlege, ja, was ist das jetzt für eine Frau, die mir hier gegenüber steht? Hat die einen Freund oder wie würde die reagieren und so weiter? Und das ist das, was mir dann immer wieder schwerfällt, wo ich so schüchtern bin. Aber was ich meine ist, es ist im Grunde was Sozialistisches, nur die Bürokratisierung, die ständige neoliberale Vergleichung des Selbst, wie schneide ich denn da ab im sozialen Markt, wie kann ich mir diese Errungenschaft jetzt anheften, eine Beziehung zu führen oder es auch nur zu schaffen, jemand anzusprechen, das hebt mich heraus aus der anonymen Masse. Also dieser Gedanke, dass das feige sagt, ich das alles gleich schon wieder bilanzieren, so wie wenn man eine Bilanz erstellt. Und ja, der Mann trägt da schwer an seiner Bürde. Das ist halt der Punkt, dass er beim Sex so die Arbeit machen muss. Zumindest ja, stellt er da das Entscheidende bereit, da sein Geschlechtsorgan ja sich erst anpassen muss, um in den richtigen Zustand für den Akt zu gelangen. Da ist also schon so ein gewisser Unterschied zwischen Mann und Frau. Und da ist eine gewisse Bürde, die der Mann dann zu tragen hat, wogegen die Frau sich in dieser Situation eher qua biologischen Gegebenheiten eher in einer passiven Rolle ausruhen kann. Ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist, weiß man nicht. Kann man ja nicht direkt sagen. Aber ja, das ist einfach dieser symbolische Gehalt, dass da etwas ist, was aggressiv ist, klar, womit er die Frau bedrängen will. Und das schlägt die Brücke wiederum zu außen, zur aggressiven Außen- und Wirtschaftspolitik der USA. Aber die USA haben natürlich auch was extrem Simplizistisches. Auch hier können wir sagen, der Kapitalismus amerikanischer Prägung beruht auch darauf, zu sagen, diese Lust ist die supreme Lust. Einfach zu sagen, ja komm, wir reduzieren alles so und es ist doch klar, jeder braucht Dollars. Jeder ist so gestrickt und es ist alles frei. Der kleine Unternehmer, der kleine Angestellte ist frei, genauso das große Unternehmen, seine Angestellten auszubeuten. Und so muss es sein, sagt sich der Amerikaner. Also es ist die supreme Lust, einfach frei zu sein, und das mit dem freien Kapital gehört dann mal dazu. Alles darf so gemacht werden, wie es eben gemacht werden kann. Und da handelt eben jeder so aggressiv, so schlitzohrig, wie er halt sein kann, die anderen übers Ohr hauen. Ja, das versucht er halt immer, das ist dann halt so. Aber Hauptsache, es ist noch frei. Hauptsache, es ist frei und aber ganz aggressiv und gewalttätig. Ja, ohne Gewalt geht heutzutage kaum ein Geschäft ab, wie Petax schrieb. Naja, gut, aber damit habe ich wirklich alles gesagt. Also zu viel, viel zu viel gesagt eigentlich. Und vielleicht kann ich dann nächstes Mal noch weiter lesen. Jetzt aber kann ich hier mit einem wirklichen gestandenen Schriftsteller hier anschließen. Zum Beispiel Platon. Meine eigenen Werke sind natürlich experimentell. Man weiß nie, wie wird die Welt urteilen. Wie wird sie diese Theorie aufnehmen. Ich weiß es nicht, Leute. Nee. Aber es tut ganz gut, sie auszusprechen. Gut, wenn es draußen ist. Wenn man endlich nicht mehr die ungute Vorahnung hat, wie könnten die anderen darauf reagieren? Wie könnten die sich empören? Lieber bin ich noch so, selbst wenn es ein bisschen ekelhaft ist für die anderen, und lieber stehe ich meinen Mann und sage, ja, jetzt konnte ich halt nicht anders. Hier stehe ich und kann nicht anders, sagte schon Luther. Aber da wirklich wusste, was er sagte. Vor allem, wie würde man diesen Satz auf Spanisch übersetzen? Habe ich mich mal gefragt, als ich das in die Episodenbeschreibung für meinen Mesita Cubritisch Podcast packte. Ich weiß gar nicht, das hört sich total lächerlich an auf Spanisch. Hier stehe ich und kann nicht anders. Acá estoy y no puedo hacerlo de otra manera. Acá estoy y me mantengo parado, me mantengo de pie y no puedo hacerlo de otra manera. So müsste man es ungefähr sagen. Hier stehe ich aufrecht und ich könnte es nicht auf eine andere Weise tun. Nun aber, ja, ich hatte ja mit Wellbeck angefangen. Dieses Buch ist herzerweichend, herzergreifend, herzeinschnürend. Von dem her schieben wir es doch auf. Das gibt immer warm. Auch noch im Winter können wir das lesen. Also dieses Buch, Ausweitung der Kampfzone, ne, das ist wirklich was Unerhörtes, skandalös, hieß es. Da gab es einen Aufschrei in Frankreich, als das Buch erschien. Und so hoffentlich schreit auch ihr auf und die ganze Podcast-Welt. Wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, dann gibt es da hoffentlich ein Quieken und Kreischen und Stöhnen draußen an den Empfangsgeräten. Ja, aber Hier lese ich also am besten Platon vor. Wenn euch das ein bisschen lächerlich vorkommt, was ich hier sage, dann passt jetzt diese Rede, die auch ein bisschen lächerlich ist. Wir hatten ja Platon damals behandelt in den 30er Folgen von Tischlein deck dich. Damals, als ich noch auf der Suche nach der Liebe war. Dabei legt man die natürlich nie wirklich ab, diese Suche. Selbst in einer Beziehung sucht man ja noch weiter nach der richtigen Art der geliebten Person, die eigene Liebe zu offenbaren, zu offerieren. Aber genau, also damals war ich also völlig, war ich einfach noch ein bisschen mehr bei der Sache, habe ich auch das Gefühl, dass ich mich nach, dass ich mich mit Folge 45 und dem ganzen Corona-Thema verloren habe, im irrelevanten, eigentlich nicht so nice, nicht so wichtig. Und davor ging es ja um die Liebe und das, vor allem Folge 40, 41, denke ich, haben so einen Bruch herbeigeführt. Habe ich auch an einigen Freunden gehört, wo mir der eine sagte, angeblich, weil ihn Corona nicht interessiert, hörte er nicht mehr zu. Dabei war er davor einer meiner treuesten Zuhörer. Aber ich glaube eher, dass ihn was gestört hat an den Liebessachen, die ich damals sagte. Zum Beispiel von Alain Badiou lasse ich sein Buch Lob der Liebe vor. Und da hieß es ja, also man sollte eigentlich nie Schluss machen, man sollte immer versuchen, die Beziehung noch zu kitten. Und ja, das hat mich auch getroffen. Wie kann man das ernsthaft verlangen? Kann man ernsthaft sagen, die Liebe sollte in jedem Fall für immer werden? Aber ja, egal. Da war ich auf der richtigen Spur, aber es war ja alles noch gar nicht zu Ende. Platon war noch gar nicht zu Ende gelesen, das alles hat dann abrupt aufgehört mit diesem Höhepunkt in Folge 44, der auch nicht weiter erklärbar ist, aber deshalb machen wir weiter mit Agathon. Die ergreifendste Rede in Platons Werk, das Gastmahl, ist sowieso Aristophanes. Die hatten wir schon gelesen in den 30er Folgen, 36 oder so. Aristophanes redet davon, also es sind alles alte Herren, die dort um den Tisch sitzen oder vielmehr liegen, wie es damals gepflogenheit war. Und da verschiedene Reden halten, in denen sie den Eros, den Gott der Liebe, loben sollen. Der Eros, dieses kleine Kind, der irgendwie nie ganz erwachsen ist, auf bildlichen Darstellungen immer nackt ist und dann mit seinem Pfeil und Bogen schießt. Und Aristophanes, der auch eine historische, wirkliche Person war und ja dran geschrieben hat, ein Vorbild von Peter Hacks, also der hält da aber in diesem Werk jetzt eine fiktive Rede und Platon legt ihm diese Worte in den Mund und sagt, Aristophanes, also der Mensch ist so, dass er sich nach seiner vollkommenen Einheit sehnt, einfach wieder zu der Kugel verschmelzen, aus der er ursprünglich durch die Evolution, sozusagen durch die Biologie hervorgegangen ist. Da stellt Aristophanes also auch schon seine reduktionistische Theorie auf. Man sieht, es zieht sich durch die Geschichte. Man will es immer runterbrechen und aufs Biologische reduzieren. So auch Aristophanes, der einfach sagt, ja, liebe Leute, ihr macht euch ihr großen Kopf über die Liebe und was ist sie und wie und wo. Aber ich sage euch einfach, ja, früher waren wir halt ganze Kugeln, ja, und dann wurden wir so in zwei gespalten, gut. Und dann wurde noch auf dem Bauchnabel der Schnitt, die wurde wieder zusammengefügt von dem Heiler, Gott, wie ist der nochmal? Gott der Künste, der Ärzte, Heilkräfte und so weiter. Aber auch der Künste der Handwerke. Ja, ist mir gerade entfallen, aber es ist der Gott der Kunst, Apollo natürlich. Ja, der fügte also den Schnitt wieder zusammen, band die Haut da am Bauch zusammen, damit der Mensch nicht mehr so blutete nach seinem Schnitt. Und dann aber
mir ist gerade nur was eingefallen, blutete. Da wollte ich auch noch was schreiben oder vorlesen. Nein. Jetzt aber bleiben wir hier bei und das ist Aristophanes Erklärung dafür, dass es genau so sein musste, dass jetzt also der Mensch sich danach sehnt, jetzt, wo eine Hälfte ist, wieder mit seiner anderen Hälfte zusammenzukommen, von der er damals so unglückselig getrennt wurde. Und daraus entsteht also dieses Liebesverlangen, dass man da gar nicht mehr genug bekommt. Und wenn man einmal glaubt, diese geliebte Person ausgemacht zu haben, dann ihr immer einfach nachfolgen will und am liebsten wiederum so zusammengeschweißt werden wollte von einem Schmied mit Amboss und Hammer Vulcanus, der sagt, ja, wenn ich euch da zusammen schmiede und ihr seid dann so zufrieden, dann will ich es machen. Dieses Gedankenexperiment bringt Aristophanes dann nur aufs Tableau und sagt, alle Menschen würden dem doch eigentlich zustimmen, zu sagen, ja, schmiede uns zusammen mit unserem Liebling, dass wir gar nicht mehr entkommen können. Aber da habe ich das nur nochmal resümiert, was also Aristophanes sagt und was sowieso schon der Höhepunkt des Gastmahls ist. Von hier an wird es immer lächerlicher. Und Lacan also sagt über diese Stelle, Aristophanes redet über die Liebe genauso wie wir Modernen. Wir Modernen weisen der Liebe genau diesen hohen Platz zu, wie Aristophanes, und sagen, das ist das Höchste im Leben. Es ist so Wahnsinn. Man muss einfach nur das erreichen und am liebsten für immer so zusammen bleiben. Und ja, das brachte ich damals ja auch zum Ausdruck, wie für mich persönlich das auch einfach ansprechend ist und man sich gar nicht davon lösen kann, von diesem kulturellen Paradigma. Die Liebe als höchstes Gut. Und dann weiter in der Rede, Kapitel 17, Symposion. Agathon redet. Oder jetzt endet vielmehr erst noch Aristophanes. Dies, o Eriximachos, sprach er, ist meine Rede vom Eros, eine ganz andere als die deinige. Wie ich dich nun schon gebeten habe, ziehe sie nicht auf Spott, damit wir auch die übrigen hören, was sie alle sagen werden, oder vielmehr beide, denn nur Agathon und Sokrates sind noch zurück. Wohl, ich will dir folgen, habe Eriximachos gesagt, denn auch mir ist die Rede ganz zu Danke gewesen, und wenn ich nicht wüsste, dass Sokrates und Agathon Meister sind in Liebessachen, würde mir gar bange sein, ob es ihnen nicht fehlen möchte, da schon so viel und vielerlei ist geredet worden. Nun aber habe ich doch guten Mut. Darauf habe Sokrates gesagt, du hast eben deine Sache gut bestanden, Eriximachos. Wenn du aber wärest, wo ich bin, oder vielmehr, wo ich sein werde, wenn auch Agathon erst noch geredet hat, so würde dir gewiss gar bange sein, und du wärest in allen Nöten, wie ich jetzt bin. Du willst mich verzaubern, Sokrates, habe darauf Agathon gesagt, dass ich in Verwirrung geraten soll, wenn ich glaube, das Haus habe eine große Erwartung von mir, dass ich gut sprechen würde. Sehr vergesslich müsste ich dann sein, o Agathon, habe Sokrates gesagt, da ich deine Herzhaftigkeit und Hochsinnigkeit gesehen habe, als du mit den Schauspielern die Bühne bestiegst und auf ein so großes Haus hinübersahst, vor welchem du deine Reden darstellen solltest, ohne doch im Mindesten bestürzt zu sein. Wenn ich glauben sollte, du würdest jetzt in Verwirrung geraten, vor uns wenigen Leutlein. Wie doch, Sokrates, habe Agathon gesagt, du glaubst doch nicht, die Bühne habe mir den Kopf so eingenommen, dass ich nicht wüsste, wie den Verständigen wenige Einsichtsvolle bänger machen als noch so viele Unwissende. Freilich wäre es nicht wohl getan, o Agathon, habe Sokrates gesagt, wenn ich von dir etwas Unfeines glauben wollte. Vielmehr weiß ich wohl, dass, wenn du auf solche träfest, die du für weise hieltest, du mehr aus ihnen machen würdest als aus der Menge. Aber wir mögen nur gar nicht solche sein, denn wir waren ja auch dort zugegen und gehörten mit zu der Menge. Wenn du also auf andere Weise Männer treffest, so würdest du dich wohl vor ihnen schämen, wenn du etwa glaubtest, etwas schlecht zu machen. Oder wie meinst du es? Ganz recht, habe jener geantwortet. Vor der Menge aber würdest du dich nicht schämen, wenn du glaubtest, etwas schlecht zu machen? Darauf sei aber Phaidros eingefallen und habe gesagt, lieber Agathon, wenn du dem Sokrates Antwort gibst, so wird er sich gar nichts draus machen, wie es hier sonst noch weitergeht, wenn er nur einen hat, mit dem er Gespräch führen kann, zumal einen schönen. Nun höre zwar auch ich gar gern den Sokrates Gespräch führen, jetzt aber muss ich dem Eros für seine Lobreden Sorge tragen und von jedem unter euch seine Rede in Empfang nehmen. Habt ihr nun beide dem Gotte das Eurige dargebracht, dann mag er immer Gespräch führen. Wohlgesprochen, Phaidros, habe Agathon gesagt, und nichts hindert mich zu reden, denn mit dem Sokrates kann ich ja auch nachher noch oft mich unterhalten. Hier muss ich kurz einhaken, das ist sehr schön, sehr relevant fürs Podcasten, dass Agathon sagt hier zuerst, ja, gestern, also weil der eigentliche Anlass für dieses Fest, für dieses Festbankett ist, dass Agathon gestern einen Dichterwettbewerb gewonnen hat. Agathon ist ein tragischer Dichter, ein Tragödiendichter, wohingegen Aristophanes ja ein Komödiendichter ist. Sehr dialektisch hier, weil Aristophanes tragisch redet, so wie wir heute die Liebe sehen als etwas ganz, ganz, naja, Singuläres, tragisch, wenn sie entgleitet und so weiter. Und jetzt aber redet Agathon, der tragische Dichter, er redet in einer komischen Weise über die Liebe. Das ist das Dialektische hier. Aber wichtig, dass also jetzt am Vorabend Agathon den Wettbewerb der Dichter, der Tragödiendichter gewonnen hat. Vor einer großen Menge an Leuten wurde da abgehalten und alle haben ihre Tragödien vorgelesen und Agathon war dann eben der Sieger. Jetzt sagt aber Sokrates, ja, du wirst jetzt ja wohl auch gut reden können, so wie du es gestern gemacht hast. Dann sagt Agathon, ja, aber gestern habe ich ja von einer großen Menge an Unwissenden geredet. Heute seid ihr doch meine geschätzten Freunde hier und man würde sich doch wohl, es wird einem ja mehr bange sein, wenn man vor Wissenden, vor intellektuell beschlagenen Leuten spricht, als wenn man vor dem unwissenden Volk spricht. Dann sagt aber Sokrates, naja, aber du weißt doch, dass wir alle, die wir hier sind, gestern auch Teil der Meute, der Menge da waren. Und das bringt ihn vielleicht ein bisschen aus dem Konzept. Da stellt Sokrates diese entscheidende Frage. Also vor der Menge würdest du dich nicht schämen, wenn du glaubtest, etwas schlecht zu machen? Diese Frage, die dann nicht mehr beantwortet wird. Aber wie ist das ja? Ich würde mich schon schämen, hier was schlecht zu machen in meinem Podcast. Ja, aber gut, machen wir weiter. Kapitel 18. Ich also will zuerst sagen, wie ich zu reden gedenke und dann reden. Denn alle, welche bis jetzt gesprochen haben, schienen mir nicht den Gott zu loben, sondern die Menschen selig zu preisen um das Gute, dessen Urheber ihnen der Gott ist. Was für einer er aber selbst ist, der ihnen dies alles gewährt hat, das hat keiner gesagt. Der Eros also. Das war damals vielleicht noch dieser Aberglauben, der eben die Religion der alten Griechen sicher keine Bekenntniskultur, Bekenntnisreligion wie die heutigen Religionen, Islam oder Christentum, sondern vielleicht wirklich dieses Abergläubische, das etwas sehr viel Eleganteres hat, wenn wir da Robert Pfallers Schriften lesen. Etwas sehr viel Gewitzteres zu sagen. Ich glaube, obwohl ich ja weiß, dass auf dem Olymp diese Götter auch noch nie so gesichtet wurden oder, naja. Die einzige richtige Weise aber eines jeden Lobes für jeden ist, in der Rede zu zeigen, welch artig und welch artiger Dinge Urheber der ist, von dem geredet wird. Auf diese Weise also gebührt auch uns, den Eros zu loben. Zuerst ihn selbst, wie er beschaffen ist, und dann seine Gaben. Daher behaupte ich, dass, da alle Götter glückselig sind, Eros, wenn es verstattet und unfrevelhaft ist, zu sagen, der glückseligste unter ihnen ist, weil der schönste und beste. Er ist aber der schönste, inwiefern ein solcher. Zuerst als der jüngste unter den Göttern, o Phaidros. Einen großen Beweis für diese Behauptung gibt er uns selbst, indem er fliehend dem Alter entkommt, welches offenbar doch schnell ist. Schneller, wenigstens, als billig ereilt es uns, welches, sage ich, Eros seiner Natur nach hasst, und ihm auch von Weitem nicht nahe kommt. Mit der Jugend aber gesellt er sich und gefällt sich. Und ganz recht hat jene alte Rede, dass das Ähnliche immer zum Ähnlichen sich hält. Daher ich, wiewohl in vielem anderen mit dem Phaidros einstimmt, hierin nicht mit ihm einstimme, dass Eros älter sei als Kronos und Japetos. Sondern ich behaupte, er ist der Jüngste unter den Göttern und immer jung. Und jene alten Händel unter den Göttern, von denen Hesiodos und Parmenides reden, müssen sich unter der Notwendigkeit ereignet haben, nicht unter dem Eros, wenn anderes jene wahr erzählt haben. Denn sie würden einander nicht verschnitten und in Bande geworfen und sonst vielerlei Gewaltsames verübt haben, wenn Eros unter ihnen gewesen wäre, sondern einander geliebt und friedlich gelebt wie jetzt, seit Eros über die Götter regiert. Sehr interessant. Finde ich hier nur, dass er dieses Wort Notwendigkeit benutzt. Das hat was Ökonomisches. Er sagt also, Eros ist der jüngste Gott, nicht der älteste, wie es von einem Vorredner behauptet wurde. Aber man liest ja in den alten Mythen immer wieder von Händeleien und Streitereien zwischen den Göttern. Aber das, sagt jetzt Agathon, muss sich zugetragen haben, bevor Eros geboren wurde. Weil sobald mal die Liebe im Spiel ist, da kann man nicht mehr so streiten. Da wäre das alles gar nicht passiert mit diesen vielen Gewalttätigkeiten. Und das also... Davor hat noch das Reich der Notwendigkeit geherrscht, das vielleicht das Reich der reinen Ökonomie, der materiellen Zwänge. Und da ist viel Gewaltsames dabei. Da kommen wir wieder auf Hacks Spruch. Kein Geschäft geht heutzutage ohne Gewalt ab. Dann weiter. Seit Eros über die Götter regiert. Jung also ist er, nächst der Jugend aber auch zart, und es bedarf eines Dichters, wie Homeros einer war, um des Gottes Zartheit anschaulich zu machen. Homeros nämlich sagt von der Ate, sie sei eine Göttin und zart, wenigstens ihre Füße will er als zart beschreiben, und sagt, leicht schweben die Füße ihr, nimmer dem Grund auch nahet sie, nein, hoch wandelt sie her auf den Häuptern der Männer. Und scheint mir aus einem guten Grunde ihre Zartheit zu beweisen, dass sie nicht auf hartem wandelt, sondern auf weichem. Desselben Beweises nun wollen wir uns auch für den Eros bedienen, dass er zart ist. Also Ate war eine andere Göttin und die Göttin des Schicksals oder so ähnlich. Denn weder auf der Erde wandelt er noch auf Hirnschädeln, die eben nicht sonderlich weich sind, sondern auf dem weichsten unter allen wandelt er und bewohnt es. Nämlich in den Gemütern und Seelen der Götter und Menschen schlägt er seinen Wohnsitz auf, und auch nicht der Reihe nach ohne Ausnahme in allen Seelen, sondern begegnet er einer von harter Gesinnung, bei der geht er vorüber, die aber eine Weiche hat, bei der zieht er ein. Der nun mit den Füßen und überall nur das Weichste der Weichsten berührt, muss notwendig der Zarteste sein, und so ist er dann der Jüngste und Zarteste. Überdies aber auch von geschmeidigem Wesen. Denn sonst vermöchte er nicht, überall sich anzuschmiegen und in jede Seele heimlich sowohl zuerst hineinzukommen, als auch hernach herauszugehen, wenn er ungelenk wäre. Auch ist von seiner ebenmäßigen und geschmeidigen Gestalt ein großer Beweis der Wohlanständigkeit, die ausgezeichnet vor allem eingeständlich dem Eros eignet. Denn Übelstand und Liebe sind immer im Kriege gegeneinander. Die Schönheit aber seiner Farben muss schon die Lebensweise des Gottes unter Blüten zeigen. Denn in einem blütenlosen oder abgeblühten Leib oder Seele oder was es sonst ist, setzt sich Eros nicht nieder. Wo aber ein blumiger und duftiger Ort ist, da setzt er sich und bleibt. Über die Schönheit des Gottes nun reicht schon dieses wohl hin, wie auch vieles noch zurückbleibt. Von seiner Tugend aber ist hiernächst zu sagen, zuerst das Größte, dass Eros nie weder beleidigt noch beleidigt wird, weder Gott und von Gott noch Menschen und von Menschen. Denn weder widerfährt ihm selbst gewaltsam, wenn ihm etwas widerfährt, denn Gewalt trifft den Eros nicht, noch verrichtet er so, was er verrichtet. Denn jeder leistet dem Eros jedes freiwillig, und was freiwillig unter dem anderen frei, einer, was freiwillig einer dem anderen Freiwilligen zugesteht, das erklären die Könige der Staaten die Gesetze für Recht. Nächst der Gerechtigkeit aber ist ihm auch Besonnenheit vorzüglich zuzuschreiben. Denn Besonnenheit wird eingestanden, sei das Herrschen über Lüste und Begierden, und keine Lust sei stärker als die Liebe. Sind die anderen aber schwächer, so werden sie ja von der Liebe beherrscht, und Eros herrscht. Herrscht aber Eros über die Lüste und Begierden, so muss er ja vorzüglich besonnen sein. So auch, was die Tapferkeit betrifft, kann nicht einmal Ares sich dem Eros gegenüberstellen. Denn nicht Ares hat den Eros, sondern ihn, den Ares hat der Eros, die Liebe zur Aphrodite nämlich, wie ja die Rede geht. Der aber hat, ist besser als der gehabt wird. Und hat er den tapfersten von allen übrigen unter sich, so ist er ja notwendig der tapferste von allen. Von der Gerechtigkeit also und Besonnenheit und Tapferkeit des Gottes haben wir geredet, die Weisheit aber ist noch zurück. So viel nun möglich müssen wir suchen, auch hier nicht zurückzubleiben. Und zuerst nun, damit auch ich unsere Kunst ehre, wie Erik Simachos die seinige, ist der Gott so kunstreich als Dichter, dass er auch andere dazu macht. Jeder wenigstens wird ein Dichter, wer er auch den Musen fremd vorher, den Eros, trifft. Was wir also wohl als Beweis brauchen können dafür, dass Eros ein trefflicher Künstler ist, jedes hervorzubringen, was zur Kunst der Musen gehört. Denn was einer nicht hat oder nicht weiß, das kann er auch einem anderen nicht geben oder lehren. Und was nun weiter die Hervorbringung alles Lebendigen betrifft, wer wollte wohl bestreiten, dass es die Kunst des Eros sei, durch welche alles Lebende entsteht und gebildet wird. Von der Meisterschaft aber in anderen Künsten wissen wir etwa nicht, dass wessen Lehrer dieser Gott gewesen, der in Ruhm und Glanz gekommen ist, wem aber Eros nicht beigestanden, der in den Schatten? Denn die Heilkunde und die Kunst des Bogenschießens und des Weissagens hat Apollo erfunden, unter Anführung des Verlangens und der Liebe, so dass sowohl dieser für einen Schüler des Eros anzusehen ist, als auch die Musen in der Tonkunst und Hephaistos in der Schmiedekunst und Athene in der Weberei und Zeus in der Regierungskunst über Götter und Menschen. Daher auch die Angelegenheiten der Götter sich geordnet haben, sobald nur die Liebe unter sie gekommen war, zur Schönheit nämlich. Denn über die Hässlichkeit ist Eros nicht gesetzt. Vorher aber, wie ich auch anfangs gesagt, gab es vielerlei Ärger unter den Göttern, weil die Notwendigkeit herrschte. Sobald aber dieser Gott entsprungen war, entstand auch aus der Liebe zum Schönen alles Gute bei Göttern und Menschen. Auf diese Art also, o Phaidros, scheint mir Eros zuerst selbst der Schönste und Beste, nächstem aber auch anderen vieles anderen, solchen Urheber zu sein. Und hier fällt mir ein, etwas Dichterisches zu sagen, dass er nämlich ist, welcher bewirkt unter den Menschen Fried und spiegelnde Glätte der Meere, Schweigen der Stürm und erfreuliches Lager und Schlaf für die Sorgen. Und dieser eben entledigt uns des Fremdartigen und sättigt uns mit dem Angehörigen, indem er nur solche Vereinigungen uns untereinander anordnet, bei Festen, bei Chören, bei Opfern sich darbietend zum Anführer, Mildheit dabei verleiht, Wildheit aber zerstreuend, Begründer des Wohlwollens, Verhinderer des Übelwollens, günstig den Guten, verehrlich den Weisen, erfreulich den Göttern, neidenswert den Unbegabten, erwünscht den Wohlbegabten des Wohllebens, der Behaglichkeit, der Genüge, der Anmut des Sehnens, des Reizes Vater, sorgsam für die Guten, sorglos für die Schlechten, im Wanken, im Bangen, im Verlangen, in Gedanken der beste Lenker, Helfer, Berater und Retter, aller Götter und Menschenzieher, als Anführer der Schönste und Beste, dem jeglicher Mann folgen muss, Lob singend aufs Herrlichste, in den herrlichen Gesang mit einstimmend, welchen anstimmend er aller Götter und Menschen Sinn erweicht. Diese Rede, sprach er, o Phaidros, sei von meinetwegen dem Gott dargebracht, teils Spiel enthalten, teils auch ziemlich ernst nach bestem Vermögen. Nachdem nun Agathon also gesprochen, sagte Aristodemos, seien die Anwesenden alle in lauten Beifall ausgebrochen, wie angemessen der Jüngling geredet sich selbst und im Gotte. Da habe nun Sokrates gesagt, gut, da können wir dann nächstes Mal wieder ansetzen. Sokrates kritisiert diese Rede. Aber die Kritik ist ja nicht so interessant. Was er kommt, meint, bei diesem Werk ist man einfach baff, wenn man das liest. Und so auch diese Agathon-Rede. Das, was tischte uns hier alles auf? Da ist man einfach baff. Ich auch. Mag dazu gar nicht viel sagen. Das kann man nicht einordnen. Das kann man einfach nur so rausfließen lassen. Den Strom der Worte. Also, da kann man nichts mehr machen. Und deshalb verabschiede ich mich hier ohne große Umschweife, ohne große Zierde und Begierde, noch weiter zu sprechen, sondern einfach mit Mäßigung, Besonnenheit und allen anderen guten Tugenden, die mir zu eigen sind. Das war's von Tischlein deck dich 92. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Simon, euer Podcast-Star.